Diese Woche ist im Kanton Bern die Schule wieder losgegangen. Und immer noch ist es sehr heiß.
Schulfrei wegen der Hitze, das war einmal. Auch an extremen Hitzetagen beaufsichtigen Lehrerinnen und Lehrer die Schülerschaft.
Dass es im Kanton keine Hitze frei gibt, sorgt für grosse Diskussionen. Und sonst? Was gibt sonst zu reden zum Auftakt des neuen Schuljahres? Wie steht es dieses Jahr um einen Lehrpersonenmangel? Sind die Klassen immer noch zu gross? Der Schulraum immer noch zu knapp? Und es hat der neue Bildungsdirektor, der Reto Müller, mit den Berner Schulen vor.
Und da habe ich auch nicht irgendwie eine romantische Vorstellung, dass man künftig die Ober- und Unterüberprüfungsbereiche, die die Klassengrösse maßgeblich beeinflussen, absetzen, für dass es nachher wieder eine kleinere Klasse gibt.
Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit unseren beiden langjährigen Bildungsredaktorinnen, der Naomi Jones und der Regina Schneeberger. Sie hat Reto Müller, der seit gerade mal 2 Monaten im Amt ist, als Bildungsdirektor von Kanton Bern vor dem Schulstart zum Interview getroffen. Ich bin Sibylle Hartmann und mit mir im Studio sind Regina Schneeberger und Naomi Jones. Ciao zusammen, schön seid ihr da.
Hallo Sibylle, merci für die Einladung.
Ja, merci für die Einladung.
Naomi, deine Tochter ist am Montag in die 9. Klasse gekommen. Besonders ist der erste Schultag am Ende vor obligatorischer Schulzeit noch.
Ja, jetzt in diesem Fall, sie hat die Schule gewechselt, sie geht jetzt neu in die Gymnasium. Von dem her ist es wenigstens für mich schon noch ein besonderer Tag gewesen. Ich musste auch ein Foto machen, das hat mir dann ein Mama eingetragen. Ja, der Schultag, es ist halt echt immer, wenn es ein Wechsel hat gegeben, ist er ein bisschen besonderer gewesen, als wenn es alles beim Alten ist geblieben. Es hat aber etwa alle 2 Jahre einen Wechsel gegeben. Neue Lehrer, neue Klasse, manchmal neue Stufen, manchmal alles zusammen. Von dem her, ja, es ist ein Moment, der erste Schultag nach den Sommerferien.
Also das hat es mir auch schon vor 4 Klässlerinnen gegeben, das Jahr wegen dem Foto. Regina, du kennst die andere Seite. Du hast 3 Jahre als Lehrerin gearbeitet. Wie hast du aber die erste Schulwoche in Erinnerung?
Hey, es ist schon ein Zeit her, dass ich unterrichtet habe, aber das ist mir natürlich noch gut in Erinnerung, wie das damals war. Ja, der Schulanfang ist immer so, irgendwie, es hat so ein bisschen einen Zauber drin. Es ist so ein neuer Anfang, sicher in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler. Man kann sich, wenn man in eine neue Klasse kommt, neue Gruppen auch ein bisschen neu definieren. Man hat vielleicht auch noch so ein bisschen gute Vorsätze, das Pult ist noch aufgeräumt, man will immer rechtzeitig kommen und so weiter. Und es überträgt sich natürlich auch auf die Lehrerin oder Lehrer. Und ich weiß schon, für mich war es auch immer so etwas besonders, so ein bisschen kribbelig, vielleicht auch ein bisschen nervös, die neuen Kinder kennenzulernen. Und dann geht es natürlich auch darum, am Anfang sich die Namen zu merken. Und ich habe das Glück, dass ich mir recht gut Gesichter und Namen merken und die relativ gleich mal kann. Nachher, es gibt ja so das Klischee, dass Lehrerinnen und Lehrer als erstes die Namen von den Lausmädchen und Lausbuben können. Bei mir hat das nicht zutroffen.
Du hast einfach immer von Anfang an alle können.
Ja.
Sehr gut. Ja, die Frage zum Start von dieser Folge direkt ein bisschen auf der Hang. Der Lehrpersonenmangel war in den letzten Jahren zum Schulstart immer das grosse Thema gewesen. Wie sieht es das Jahr diesbezüglich aus?
Ja, der Lehrpersonenmangel ist natürlich immer noch Thema, auch im Kanton Bern. Aber man kann sagen, dass er sich ein bisschen entspannt hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren. In den letzten Jahren ist es ja wirklich extrem gewesen, was man alles für Massnahmen auch hat müssen ergreifen. Man hat pensionierte Klassenzimmer geholt, man hat Studierende Klassenzimmer geholt und teilweise sogar Eltern, die einfach überhaupt keinerlei Diplom in die Richtung hatten. Hauptsächlich steht jemand vor dieser Klasse. Und das ist jetzt in diesem Jahr nicht mehr ganz so drastisch. Das zeigen vielleicht auch Zahlen. Mitte Juni, also so ein paar Wochen vor der Sommerferien, weil ja eigentlich die Schulleitungen wirklich die Stelle gerne besetzt hätten, weil es dann wirklich näher kommt, dann hat es jetzt dieses Jahr noch 145 offene Stellen gehabt. Und wenn man das vergleicht mit dem Jahr 2023, dann sind es noch 500 offene Stellen gewesen, also deutlich mehr. Mittlerweile, bis Ende Sommerferien, sind aber alle Stellen an der Regelklasse jetzt in diesem Jahr besetzt gewesen. Und eben, man kann sagen, der Fachkräftemangel hat sich ein bisschen entspannt, ist aber nach wie vor da. Man geht davon aus, dass er sich in den nächsten Jahren noch mehr wird entspannen, weil einerseits die Babyboomer, also die Lehrpersonen, die zur Generation der Babyboomer gehören, werden pensioniert. Es kommen wieder Geburten, schwächere Jahrgänge in die Schule. Das merkt man jetzt schon bei den Kitas, dass teilweise Kitas zutun müssen, weil sie zu wenig Kinder haben. Das wird dann auch sich in der Schule zeigen. Also wir rechnen damit, dass bis 2035 7% weniger Kinder in den Schulen werden sein. Aber das ist natürlich, das sind Prognosen und das ist immer schwer vorhersehbar und es braucht nur irgendwie eine Krise, eine Flüchtlingswelle und dann kann sich das auch wieder ändern.
Das habe ich dann im Rahmen von Schulraumplanung für die Stadt Bern realisiert. Die Ukraine-Krise hat allein in der Stadt Bern 18 zusätzliche Klassen hineingespielt. Das ist schon eine rechte Menge eigentlich. Es ist ein Schulhaus oder sogar mehr, oder?
Stand jetzt, ohne Krise, die hoffentlich nicht kommt, ist der Lehrpersonenmangel also nicht mehr so ein gravierendes Problem. Was gibt es sonst für Baustellen an den Schulen?
Ja, jetzt, wenn man es auf den Fachkräftemangel bezieht, da gibt es eben nach wie vor, insbesondere bei den Logopädinnen und Heilpädagogen. Da fehlt es an vielen Schulen sehr. Und viele von denen, die offenen Stellen, die ich vorher gesagt habe, das betrifft auch zu einem grossen Teil eben die Fachkräfte. Und das heisst, Kinder, die irgendwie vielleicht eine Lernbeeinträchtigung haben oder eine Sprachstörung haben, die haben auch niemanden, der eigentlich mit ihnen spezifisch arbeitet. Und teilweise werden an der Schule einfach Leute eingestellt, die nicht in diese Richtung ausgebildet sind. Und die sind dann vielleicht eher, gehört man muss aus Bildungskreisen, eher so ein Klassenassistent, die unterstützen, aber die natürlich nicht spezifisch auf die Kinder eingehen können. Und es gibt auch Schulen, ich weiss von Schulen, die wirklich einfach seit Jahren keine Logopädin, keine Logopäd haben, die Stelle einfach nicht besetzt haben. Und was man auch noch sagen kann, ist, man hat zwar die Stellen jetzt besetzt in den Regelklassen, aber vielfach immer noch mit Leuten, die kein Diplom haben. In den letzten Jahren waren es etwa so 11% der Leute. Und das könnte sich in diesem Jahr wieder im ähnlichen Bereich bewegen. Ein Teil von denen sind PH und sie haben studieren und Teil auch nicht.
Wie geht es mit den Quereinsteigenden weiter? Aus dem Kanton Zürich hat es diesbezüglich Schlagzeilen gegeben, die recht für Aufruhr gesorgt haben.
Im Kanton Zürich zum Beispiel darf ab diesem Schuljahr niemand mehr ohne Diplom eingestellt werden.
Im Kanton Bern ist das nicht vorgesehen, dass man die jetzt gerade wieder auf die Straße stellt. Beziehungsweise im Kanton Zürich ist von Anfang an so etwas wie eine Frist drin gewesen, wie lange man sie behalten will. Im Kanton Bern nicht, aber der neue Regierungsrat Müller hat diesbezüglich auch schon angetönt, dass er sich vorstellen könnte, dass der die eine oder andere Anstellungsbehörde, das sind ja Gemeinden, sich wieder von würde trennen. Im Kanton Bern gibt es eigentlich schon seit 2012, also schon länger, eine gesetzliche Grundlage dafür, dass Leute ohne Diplom einsteigen können. Seit dem 19. hat man nachher intensiv angefangen, so Leute zu holen. Sie sind allerdings insbesondere Studierende an der PH waren, das heisst, die wollten ja sowieso ein Diplom machen und sind schon dran. Man wird es sehen. Also, wenn es plötzlich zu viel sind, werden es selbstverständlich die sein, die auch als Erstes werden gehen.
Wir hören schnell ins Interview rein, das ihr mit dem neuen Bildungsdirektor Reto Müller geführt habt, was er diesbezüglich gesagt hat, wie es mit den Quereinsteigenden weitergeht.
Wenn ich es jetzt völlig emotionslos anschaue, muss ich sagen, ja, es ist richtig, die Leute haben es gebraucht. Wir haben in der Menge müssen schauen, dass wir genug Lehrpersonen haben, die die Klassen betreuen. Und der nächste Schritt, den man, glaube ich, wirklich effektiv heranschauen muss, ist die Frage von der Qualität, die die Leute nachher im Unterricht haben und einbringen. Und dort ist die Qualifikation natürlich ein Indikator.
Die Qualität in der Bildung, die er angesprochen hat, die ist sonst im Moment noch gerade ein grosses Thema. Regina, kannst du etwas zur sogenannten Bildungsinitiative sagen? Was ist das genau?
Genau, mit dem sollte man sich jetzt auseinandersetzen. Es geht nämlich gar nicht mehr so lange. Am 27. September kann man in Bern über die abstimmen. Dann kommt sie an die Urne. Und die Bildungsinitiative will, dass Bildungsqualität in der Verfassung verankert wird. Dort steht bis jetzt, echt, dass die Schulen politisch und konfessionell neutral sein müssen. Und jetzt soll eben, wenn die durchkommt, auch die Qualität drin stehen. Konkrete Massnahmen definiert die Initiative aber nicht. Aber es ist natürlich dann schon, wenn die Bildungsqualität in der Verfassung steht, ist so ein bisschen das Druckmittel auf die Politik, dass man investieren muss in die Bildung. Es gibt Ideen von den Initiantinnen und Initianten, wo man sollte oder könnte investieren. Also beispielsweise die Darstellungsbedingungen von den Lehrpersonen. Da gibt es natürlich die Löhne, aber sie sagen nicht nur die Löhne, sondern man sollte vor allem die Lehrperson auch administrativ entlasten, also dass man da mehr für Schulsekretariat zahlt. Und was sie auch im Visier haben, sind die Quereinsteigenden. Die sollen sich zwingend nachher qualifizieren aus Studium machen. Und für das ist so eine Idee, dass man für das auch Anreize setzen soll. Vielleicht Leute, die jetzt im mittleren Alter sind und noch studieren, dass die wie eine Art Lohn würden bekommen, während dem Studium auch so nicht so viel finanzielle Einbußen hätten.
Das ist aber etwas, wo der Kanton sicher einen Haufen Geld wird kosten. Wie sieht es diesbezüglich aus? Was sind die Kosten von dieser Bildungsinitiative?
Das lassen die Initiantinnen und Initianten offen. Das ist sehr schwammig. Sie sagen, das können sie nicht sagen, weil schlussendlich sei es dann am Parlament und am Regierungsrat, die konkreten Gesetze und Verordnungen auszuarbeiten. Und je nachdem, was dann ausgearbeitet wird, kostet das unterschiedlich viel. Darum ja, lassen sie das einfach offen.
Der Regierungsrat und das Parlament haben sich aber gegen die Bildungsinitiative ausgesprochen und somit natürlich auch der Reto Müller.
Meine persönliche Befürchtung ist natürlich schon ein bisschen, dass man, wenn es jetzt angenommen wird, wie bei der Pflegeinitiative, dass man hohe Erwartungen nachher hat, was jetzt das sollte bedeuten, nachher in der Umsetzung mit konkreten Massnahmen, für eben, sei das nachher zu qualifizieren oder eine Ausbildung, wie es als ein Beispiel ist genannt worden, eine Ausbildung mit teilweise Bezahlung können zu ermöglichen für die Leute, die jetzt bereits erwerbstätig sind. Und dass nicht die Realität politisch diesbezüglich nachher nicht mehr dem entspricht, eben wie man sie jetzt auf Bundesstufe bei der Pflegeinitiative sieht, wo man zwar das jetzt in der Verfassung drin hat, aber nachher die zuständigen Organe nachher wieder sagen, ja, aber das ist nett, aber wir haben kein Geld.
Im Interview hat er euch also ganz klar gesagt, dass er sich natürlich gegen den Regierungsrat stellt. Das war aber nicht immer der Fall. Er hat auch mal eine andere Meinung dazu geäußert.
Genau. Im März ist im Parlament darüber abgestimmt worden. Und dann hat er sich, so wie die meisten Vertreterinnen und Vertreter der linken Parteien, hat er sich für die Initiative ausgesprochen. Aber jetzt im Sinne des Kollegialitätsprinzips stellt er sich dagegen.
Was hätte die Initiative für eine Chance an Urne?
Hey, das ist schwierig zu sagen, aber ja, man kann vielleicht schon ein bisschen einschätzen. Und zwar eigentlich Bildungsqualität, das ist schon etwas, was eigentlich populär ist. Ich meine, wir investieren in die Schulen, unsere Kinder, unsere Zukunft, kann man sagen. Das ist etwas, ja, da sind viele Leute und wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen politischen Meinungen mit einverstanden. Das sieht man auch. Die Bildungsinitiative die kommt ja vom Lehrpersonenverband vom Kanton Bern, also Bildung Bern, und auch von verschiedenen weiteren schulnahen Verbänden. Und, aber es, sie hat zum Beispiel auch Leute aus der Wirtschaft gewonnen, die sich dafür äußern.
Was ja noch interessant ist bei dieser Initiative, alle reden von Bildungsqualität, aber was denn die Bildungsqualität eigentlich genau ist, da gehen die Meinungen wiederum sehr weit auseinander.
Könnte so ein Grund sein, dass es scheitert, weil es nicht ganz klar definiert ist oder formuliert ist in dieser Initiative?
Das oder eben auch nicht. Es kann auch sein, dass man findet, ja, eben, es sind ja noch keine konkreten Kosten definiert. Also sieht man auch nicht, inwiefern es da vielleicht auch wehtun könnte.
Also man verschenkt sich eigentlich nichts, wenn man es annimmt. Es ist, weil es so unkonkret ist, kann man sagen, ja, ich bin für gute Bildung. Aber man weiss noch nicht, was das bedeuten würde.
Etwas, das noch einen Einfluss haben könnte, 27. September, das ist mitten in den Schulferien in Bern. Und Lehrpersonen, aber auch Eltern von Kindern, die man vielleicht für das Anliegen hat gewinnen können, die sind dann wahrscheinlich weg. Klar, die können im Voraus brieflich abstimmen, aber die, die das verpassen, ja, ist möglich, dass man dann weniger von diesen Leuten an der Urne hat. Oder Stefan Wittwer von Bildung Bern hat noch so gewitzelt, eigentlich sollte man auf Elba und Sardinien Urne herstellen.
Ja, das ist tatsächlich so, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass auf Elba aber die halbe Stadt Bern ist oder zumindest alle Berndeutsch reden. Also nicht gerade ein ideales Datum in der Schulferien über die Bildungsqualität abzustimmen. Gehen wir von der Urne zurück ins Klassenzimmer. Dort ist es aktuell zum Teil brutal heiss, man kann es nicht anders sagen. In der Schule vom Grossrat, Manuel C. Widmer, im Tschanengut, war es vor der Sommerferien über 40 Grad gewesen. Wir werden gerade von der vierten Hitzewelle überrollt in diesem Sommer. Etliche Berufe und Branchen müssen umdenken, um weiter zu funktionieren. Was macht die Schule bezüglich Hitze?
Ja, der Widmer sagt, er geht zwischen mit den Kindern in Luftschutzkeller Unterricht haben. Das finden sie noch so ein Abenteuer, aber viel mehr als einzelne Lektionen gehen natürlich nicht. Die Schule ächzen. Ich habe mit einem Schulleiter geredet, der hat an verschiedenen Nachmittagen vor den Sommerferien den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder ob sie mit ihnen ein Programm machen. Das heisst, er hat weniger Kinder gehabt, konnte in die kühleren Räume gehen, im Erdgeschoss. Also er hat ja, mehr Platz gehabt und war flexibler gewesen. Aber das hätte er eigentlich nicht dürfen. Oder, der Müller hat ja nachher in dieser Zeit auch klar gesagt, hitzefrei gibt es nicht. Es ist schwierig für die Schule. Sie können eigentlich fast nichts machen. Man sagt, sie sollen doch bitte ein bisschen rausgehen in den Wald oder in die Party. Aber für die Party zu gehen, brauchen sie mehr Personal. Für den Wald zu gehen auch. Oder es hat gar keinen Schatten. Also.
Und das war auch der Grund, warum die Aussage von Reto Müller zu «Kein hitzefrei» recht für Diskussionen gesorgt hat.
Es gibt Schülerinnen und Schüler, die investieren sich, die sagen nachher, wir könnten hitzefrei machen oder zumindest den Unterricht freiwillig. Es sind die Reaktionen darauf gesehen, dass sie gesagt haben, es gibt kein hitzefrei. Oder einerseits, weil es gesetzlich nicht vorgesehen ist, dass man hitzefrei hat. Und andererseits, oder, ist wirklich halt auch die Frage, ja, sind die Kinder effektiv besser betreut, wenn sie jetzt nicht in der Schule sind, in diesen Hitzephasen, sondern daheim, oder tun sie dann daheim gleich draussen schauten, oder sie unbetreut. Aus anderen ist, medizinisch gesehen, ist es die Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten vulnerabel ist auf Hitze.
Man hat es bei uns in den Kommentarspalten gesehen, zu all diesen Artikeln und vor allem zu eurem Interview. Es hat über 150 Kommentare gehabt. Es hat also die Leserinnen und die Leser sehr provoziert. Wie schätzt ihr als Bildungsredaktorinnen, die seit Jahren über das Thema schreiben, seine Aussagen ein? Wie berechtigt ist, dass die Leute provoziert sind, aber wie berechtigt ist auch, was er sagt, dass es nicht vorgesehen ist?
Das eine ist, also das weiss man einfach, da haben wir jetzt auch mehrmals darüber geschrieben, das spüren wir ja auch. Das Denken nimmt ab. Je heisser das es ist. Das heisst, bei über 30 Grad ist es einfach nicht mehr möglich, sinnvoll zu lehren. Es ist nicht mehr möglich, sinnvoll zu unterrichten. Beim Lehrerverband ist ganz klar, die Haltung ab 26 Grad geht eigentlich nicht mehr. Bei 30 man kann noch hüten, eigentlich. Und dort ist halt nachher die Frage, soll die Schule hüten? Ist die Schulpflicht da, zum Kind zu hüten? Oder ist die Schulpflicht da, dass Kind etwas lernen in dieser Schule? Und wie weit geht die Betreuungspflicht von der Schule? Der Müller hat natürlich schon einen Punkt. Es wäre organisatorisch sicher schwierig, wenn 120'000 Kinder plötzlich nicht in der Schule sind. Was machen die Eltern? Wo sollten sie arbeiten? Wie organisieren sie sich? Aber auf der anderen Seite heisst es ja nicht, dass die Schule nicht ein Betreuungsangebot zur Verfügung stellen könnte und die Eltern, die sich anders organisieren können, könnte es eben dann machen. Und jetzt, was es so heiss ist, wäre es vielleicht angebracht gewesen. Man hätte rasch eine pragmatische Lösung ermöglicht, für dann nachher länger und mittelfristig eine Lösung zu suchen, die für hat.
Das Betreuen von den Schulkindern oder zu hüten, oder eben, wie man es auch immer nennt oder sagt, ist das eine. Das andere sind die Schulhäuser selber. Die einen die können recht gut unterrichten in kühlen, modernen Schulhäusern und andere die schmoren in den 70er-Jahren-Bauten. Macht der Kanton etwas jetzt diesbezüglich auch gerade nach dieser Hitze oder noch während dieser Hitze? Also sie geht ja noch bis zum Sonntag.
Also dort ist natürlich dem Kanton wirklich die Hände gebunden. Oder für die Schulbauten sind die Gemeinden zuständig, ganz klar. Und darum ist es so unterschiedlich. Da gibt es Gemeinden, die haben viel Geld und ganz neue Schulhäuser. Und mit ein bisschen Glück haben sie auch an künftige Hitzewellen gedacht. Und andere haben eben 60er, 70er Jahre Schulhäuser, die sie dann vielleicht in 10 Jahren sanieren und dann daran denken. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die haben viel Geld und Gemeinden, die haben kein Geld.
So viel zum Thema Hitze. Reden wir noch über ein anderes Thema, das auch das Jahr zum Schulstart wieder zu reden gibt. Die Grösse der Klassen. Könnt ihr kurz einmal sagen, wie viele Kinder dürfen im Kanton maximal in ihrer Klasse sein und ab wann werden Klassen zusammengelegt?
Ja, es ist so, dass wenn man in einer Klasse, wo einfach nur, also so eine reguläre Klasse, die einfach nur ein Jahrgang drin ist, dort liegt der Normbereich zwischen 16 und 26 Kinder. Und, aber es können natürlich vereinzelt auch mehr als 26 sein, weil wenn dann im Verlauf des Schuljahres noch zusätzliche Kinder dazukommen, ja, das ist dann vielleicht plötzlich mal mehr. Aber eigentlich kann man dann ab 27 Kinder kann man aus einer Klasse zwei Klassen machen. Aber in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wie auch mal über das geschrieben, auch das geht nicht immer so einfach, dass man nachher einfach sagt, man hat je 13, 14er Klassen, so dort rum. Sondern es kommt dann auch darauf an, ob sie in der anderen Klasse gemeint noch Platz hat. Und je nachdem sagt der Kanton, ihr müsst zuerst die ganz auffüllen und vorher dürft ihr keine zusätzliche Klasse auftun. Jetzt muss man aber sagen, 27er Klasse, das ist sicher auch nicht Norm, das gibt es, aber es ist nicht Norm. Der Durchschnitt der Klassengrösse im Kanton Bern liegt bei 19,5 Kindern.
Und wie war so die Entwicklung über die letzten Jahre? Hat es eher zugenommen? Gibt es mehr grosse Klassen?
Es ist so, dass eigentlich die Klassengrösse an denen ist nicht geschraubt worden in der letzten Zeit. Also die sind immer gleich bleiben die Vorgaben. Was sich aber verändert hat, ist, dass in den Schulen die Klassen heterogener sind, dass es mehr verschiedene Leistungsniveaus gibt oder dass man auch Kinder mit Beeinträchtigungen, wenn möglich, in die Regelschule integriert. Und dann ist natürlich eine grosse Klasse für eine Lehrerin und Lehrer noch schwieriger und ja, man hat auch mehr Auswirkungen für die Kinder, weil man dann nicht so individuell auf die Kinder eingehen kann, was man ja eigentlich müsste, wenn du ganz viele unterschiedliche Niveaus hast in der Klasse.
Der Lehrpersonenmangel hat grössere Klassen bewirkt, weil wenn man weniger Lehrer hat, aber viel Kinder, dann macht man halt Klassen grösser. Also, ähnliches funktioniert es mit dem Schulraum. Man muss sich an den Gegebenheiten orientieren. Man kann von dem her auch nicht so gut sagen, ob es jetzt ein Ort zum Beispiel auf dem Land die kleineren Klassen hat oder die grösseren. Hängt immer davon ab, wenn man zum Beispiel eine Gemeinde eine neue Siedlung baut, die sie dann gerne hätte, gut verdienende Dinkies, Double Income No Kids, anzogen. Und nachher kommen aber Familien mit 2 bis 3 Kindern. Und dann haben sie plötzlich einfach volle Klassen und kein Schulhaus, zu wenig Schulhaus. Ich habe nicht viel darüber geschrieben. In der Agglomeration war das etwa der Fall gewesen. Oder eben eine Krise, die plötzlich Kinder spielt. Und am anderen Ort sind die Kinder jetzt ausgezogen, Einfamilienhäuschen-Quartier. Es leben dann zunehmend Rentner dort während 20, 30, 40 Jahren. Das sind so Zyklen.
Also die Grösse der Klasse ist etwas, das nicht sehr berechenbar ist. Der hat natürlich auch Reto Müller auf das angesprochen.
Ich persönlich als ehemaliger Lehrer kann wirklich sagen, ich habe das Gefühl, Klassengröße ist ein wichtiger Indikator für Bildungsqualität. Wenn wir kleinere Klassen machen könnten, dann hat das einen grossen Einfluss, wie das die einzelnen Kinder in diesen Klassen betreut werden. Und das andere ist ja, der gleiche, oder? Wir haben den Ober- und den Unteren Überprüfungsbereich auf all diesen Stufen und dort hat die Politik bis jetzt nicht daran rütteln. Und da habe ich auch nicht irgendwie eine romantische Vorstellung, dass man künftig die Ober- und Unterüberprüfungsbereiche, die die Klassengrösse maßgeblich beeinflussen, absetzen, für dass es nachher wieder eine kleinere Klasse gibt.
Einerseits wäre es ein grösserer Prozess, natürlich die Überprüfungsbereiche zu verändern und würde zu vielen politischen Diskussionen führen, weil das ja dann auch würde Geld generieren. Auf der anderen Seite haben in meiner Recherche auch Leute angetönt, hat der Kanton schon auch Möglichkeiten, eben strenger zu sein mit dem Bewilligen von Klassen oder etwas weniger streng. Also er hat einen gewissen Spielraum, habe ich das Gefühl, die Schulinspektoren haben dort, spielen eine Rolle. Bewilligt man jetzt eine kleinere Klasse oder bewilligt man sie nicht? Sagt man eben, ihr müsst zuerst die anderen Klassen auffüllen.
Also für so die beiden provokantesten Aussagen aus diesem Interview vom Reto Müller zusammenzufassen, beim Hitzefrei wird er dabei bleiben, dass es keine Abänderung gibt, aber bei den Klassengrössen, auch wenn er das jetzt so gesagt hat, stand jetzt, kann es doch sein, dass er vermutlich noch schrubbt. Ist das richtig?
Ich weiß nicht, also die Vorgaben, die es gibt, ist natürlich, ich weiß nicht, ob an denen geschrubbt wird, weil es gibt so viele Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern, es gibt 17'000 Lehrpersonen, schon nur an dem sieht man, was es für Dimensionen hat. Wenn du natürlich kleinere Klassen machst, kostet das. Und ja, aber das musst du dann eine Mehrheit bringen.
Ich kann mir vorstellen, dass es eben nicht auf dem politischen Weg geht, sondern wenn jetzt vielleicht die Zahl der Schüler etwas zurückgeht, weil sie ja jetzt weniger Baby hat und man dann vielleicht nicht alle Quereinsteiger als erstes wieder auf die Straße stellt, sondern findet, okay, jetzt verändert sich das Verhältnis von Schüler zu Lehrer automatisch, dann muss man eigentlich gar nicht so viel machen, als verbessert sich. Also sollten eigentlich die Klassen ein bisschen schrumpfen. Und, aber man könnte natürlich auch sagen, okay, jubi, jetzt haben wir weniger Kinder, dann wollen wir selbstverständlich weniger Lehrer zahlen und wir entlassen wieder. Dort wird es nachher wird sich zeigen. Aber das wird sich wahrscheinlich eher auf lokaler Ebene abspielen.
Also so provokant, wie die Aussage von Reto Müller in unserer Leserschaft aufgenommen worden ist, ist es dahinter raus vielleicht doch nicht in der Realität. Jetzt nimmt es mich aber zum Schluss natürlich noch Wunder, wie ihr beide den Reto Müller erlebt habt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Interview hat recht provoziert. Er ist erst seit 2 Monaten im Amt. Wie habt ihr ihn erlebt?
Für mich hat er sehr motiviert gewirkt. Er kommuniziert im Unterschied zu seiner Vorgängerin sehr offen und recht direkt. Jemand hat gesagt, er habe in seinen ersten 2 Monaten eigentlich schon viel mehr gesagt als seine Vorgängerin in ihrer ganzen Amtstour. Es ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Ich finde es erfrischend. Er positioniert sich, er setzt sich Kritik aus. Und mit dem ermöglicht er eigentlich Diskussion, oder? Wir können jetzt über die Klassengrössen reden, wir können jetzt über die Massnahmen zur Hitze reden. Und ich denke, aufgrund von dem hat er ja dann auch Material, um zu sagen, vielleicht sollten wir gleich etwas machen. Ich schätze ihn jetzt mal so flexibel ein, gebe ihm die Vorschusslorbeeren, wir schauen dann 12 Jahre weiter.
Und der Reto Müller ist im Vergleich zu seinen Vorgängerinnen und Vorgängern selber Lehrer gewesen, wie wir gehört haben. Endlich mal jemand, der vom Fach ist, Regina, kann man das so sagen?
Hey, ja, ich glaube, das hat sicher einen Einfluss, dass er eben die Erfahrungen selber hat gemacht und eben hat gesehen, wie ist das, wenn du eine kleine oder grosse Klasse hast. Klar, es ist glaube ich, auch bei ihm schon ein Zeitchen her, dass er Lehrer war, aber ich glaube schon, dass das von Vorteil ist als Bildungsdirektor. Auf der anderen Seite bringt es auch gewisse Erwartungen mit sich und ob er die wird erfüllen oder nicht, das wird sich dann zeigen. Was ich auch gut finde, ist wirklich, dass er Klartext redet und sich positioniert. Das ist gerade im Bildungswesen wichtig und löst natürlich auch Reaktionen aus, weil viele Leute eine Meinung haben zu den Schulen, nahe dran sind. Aber wie Naomi hat gesagt, Diskussionen sind wichtig in diesem Bereich.
Regina, Naomi, danke vielmals. Seid ihr zum Schulstart hier bei mir im Gesprächsstoff gewesen und habt auch noch etwas erzählt, wie das Zusammentreffen war mit dem neuen Bildungsdirektor. Danke vielmals.
Ja, merci dir.
Merci dir.
Wenn ihr das Interview mit dem Reto Müller und alle anderen Artikel von der Naomi und der Regina zum Schulstart noch nachlesen wollt, dann findet ihr Links dazu im Beschrieb von dieser Episode. Das war sie, die neueste Folge vom Podcast Gesprächsstoff. Neu gibt es den Gesprächsstoff jede Woche, immer am Freitagmittag um 12 Uhr. Auf unseren Seiten von Bund und Berner Zeitung und auf all euren bevorzugten Podcast-Plattformen. Tut doch dort den Gesprächsstoff abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst und immer wisst, was in Bern und der Region aktuell am meisten zu reden gibt. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das sehr gerne in den Artikel, Kommentar oder auf Spotify machen. Ja, und dann kann ich ab jetzt immer sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion, Sibylle Hartmann, redaktionelle Mitarbeit, Jessica King.